Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Ja, man wird schon hauptsächlich uns hören. Und nur.
Man wird sich aufregen, dass man die Geschichte vom Berner hört.
Ja, das wäre ein schlechtes Zeichen. Also,
machen wir es wieder mit den Füllwörtern.
Ja, wir probieren es wieder, die Füllwörter. Wir geben uns Mühe, die Füllwörter nicht zu verwenden, im Bewusstsein, dass wir es sowieso machen und wir dann vielleicht gerade zum perfekten Mix kommen, was angenehm ist zum Zuhören.
Also, letztes Mal habe ich ja wirklich nicht rausgeschnitten.
Ja.
Hast du es nochmal gehört?
Ja.
Und was ist es? Es hat doch einiges mehr Füllwörter, als ich direkt im Gespräch gemeint habe.
Was ja dann eben, die Füllwörter ist ja auch so ein bisschen, eben, es füllt ja nicht einfach nur auf, sondern es sind ja auch Verbindungselemente und so weiter. Also,
ja, wir haben ja das Buch von Wolf Haas, Müll, das du mir geschenkt hast und ich fertig gelesen habe und du nicht.
Nein, nicht. Weil es hätte abgebrochen, natürlich nicht. Aber es hat seine Gründe, wieso ich es noch nicht fertig gelesen habe.
Und dort hat es auch viele Wörter. Und das ist ein Element von der gesprochenen Sprache vor allem.
Ja.
Und ich habe jetzt das dort beobachtet. Das lässt Rückschlüsse auf die Haltung vom Schreibenden oder vom Sprecher zu. Also es ist durchaus für die Verständigung wesentlich.
Ich finde es auch spannend, wie was macht die Sprache alles noch im Literaturclub, SRF Literaturclub, ist es besprochen worden. Ich konnte nicht alles schauen, weil sie so Inhalt gespoilert haben.
Natürlich. Also was haben sie besprochen?
Sie haben das Buch besprochen.
Ah, okay.
Ja, der Roman, wo wir da auch davon reden.
Weißt du, ich habe keinen Fernseher und darum interessiere ich mich auch nicht mit über was.
Ich schaue doch nie den Literaturclub. Aber irgendwo in so einem Trailer oder so hat einer von denen dann so vorgelesen und dann hast du gewusst, es geht um das Buch. Und dann habe ich schnell reingeschaut. Und einen interessanten Aspekt habe ich gefunden, weil es so eine gesprochene Sprache ist, hat einer von denen zumindest seinen eigenen Eindruck dargestellt, dass man das Gefühl hat, der Erzähler, der in dieser gesprochenen Art und Weise irgendwie einem, dass der einem so nahe kommt. Das sei wie wenn er einem so ein bisschen ins Ohr flüstern würde. Und man müsste gar nicht alles sagen, weil man sich so vertraut. Und man hat so das Gefühl, man sei so ganz nahe in dem seinem Kopf rein, sozusagen, von dem Erzähler. Das habe ich noch eine interessante Idee gefunden. Also so, dass er wie mit dem versucht, Nähe zu schaffen, vom Erzähler zu dir. Und, also ich finde, das klingt irgendwie.
Das klingt super. Also er spricht den Leser ja auch direkt an.
Ja.
Also,
ja.
Und das ist das Element. Also du hast wirklich das Gefühl, du bist dabei.
Ja, genau. Es ist wirklich ein Du. Was sagt er amix? Was gibt es so direkte Anreden?
Also, jetzt pass auf, oder
ja,
so,
ja, genau.
Er kommt ins Du, oder?
Ja, er kommt so in das Du.
Und dann hat er eine ganz reduzierte, spontane, auf Dialog ausgeleitete Sprache.
Ja.
Oder Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Selbst Nebensätze sind beim Hauptsatz eingeleitet mit und oder aber oder sondern oder weil.
Also, ja. Und das Krasse ist, dass ja oft nichts passiert. Also, man ist eigentlich so in dem Krimi-Modus, wo ja der Anteil beim Storytelling, sagen wir immer, es sind so die Anteile von Story, wo es darum geht, was passiert, Emotion, wie reagieren die Figuren und was wird für Emotionalität übermittelt und Color, wo es so um Details und Beschreibungen geht vom Umfeld, von der Atmosphäre und die Frage von der Story, was passiert. Es gibt ganze Kapitel, wo nichts passiert. Es verändert, sondern sie haben oft nur ein Gespräch über irgendeine Einordnung und dann kommt der Erzähler noch dazu und tut das irgendwie auch noch irgendwie verschwurbeln. Und am Schluss vom Kapitel denkst du, was ist jetzt eigentlich passiert? Und es ist gar nichts.
Ja, mal, es passiert ja schon mit dem Erzähler selber. Er wird schon ein bisschen gescheiter und er kommt schon ein bisschen weiter.
Ja, ja.
Aber es ist nicht die Spannung, die dich treibt.
Und er schweift auch manchmal ab in so ganz komische Welten.
Eben seine Assoziationsketten. Ja.
Aber bei anderen Krimis bist du dich ja mehr gewöhnt, dass die Story getrieben wird. Also, dass Sachen passieren, dann bist du wieder überrascht ab dem, wo... Das hat er schon auch zum Teil. Aber ich finde viel, also ja, wenn du am Schluss einfach sagst, was ist passiert in dieser Geschichte, könntest du das wahrscheinlich in einem Abschnitt zusammenfassen. So.
Und was auch ganz typisch für ihn ist, eben die unvollständigen Sätze. Also, vor allem, dass er keine Verben verwendet.
Ja.
Also ich glaube, man würde ihn sofort erkennen, wenn man irgendein Stück aus ihm, wenn irgendein Text vorgelegt wird, wer hat das geschrieben, dann ist er schon singulär.
Ja, ja, das sind wirklich, also nicht wer hat das geschrieben, sondern sozusagen aus welcher Reihe stammt, weil der Wolf Haas hat ja andere Bücher geschrieben, die anders geschrieben sind. Also es ist nicht so, dass alles, was der Wolf Haas schreibt, so geschrieben ist, aber alle die Brenner, Krimis. Und ja, würdest du jetzt mal noch einen anderen lesen, nachdem du den gelesen
hast? Nein.
Warum nicht?
Nein, ich habe ja sehr spannend seine Sprache gefunden. Ja. Und ich habe schon letztes Mal erzählt, ich habe in Arosa das Buch angefangen zu lesen und habe dann gerade gleichzeitig musste das Plädoyer schreiben und hatte dann auch Freude gehabt, auch dass quasi die gesprochene, oder das Plädoyer ist ja ein Vortragen.
Aber kannst du nicht mal von dem vorlesen? Hast du nicht etwas da, wo die...
Von dem Plädoyer?
Ja, das nimmt mich wunder, wie das in so einem Kontext stöhnt.
Das wäre noch lustig, das Plädoyer vorzulesen.
Ja? Das ist vielleicht ein bisschen heikel.
Es war natürlich völlig ausgelegt, um es vortragen.
Ja?
Aber ich müsste...
Hast du auch kein Verben drin gehabt?
Teilweise, ja.
Und hast du auch so gesagt, so, jetzt passet auf.
Ja, genau. Gut, das mache ich sowieso immer.
Du bist eben eigentlich auch ein bisschen so. Du hast dich jetzt einfach ein bisschen inspirieren lassen.
Und ich muss eben sagen, so einfach, dass der herkommt, so hart ist eben die Arbeit. Also wenn du einen leichten Text, das Fluide, das kommst du nur an über mit ganz harter Arbeit. Mit wirklich, oder? Also stimmst du mir zu?
Ja, das könnte jetzt, das habe ich jetzt zu wenig Erfahrung, dass ich das so kann. Aber ich kann mir das vorstellen, ja, dass das nicht so einfach ist. Weil er hat ja schon so seine Floskeln, aber wann benutzt er die Floskeln und wie und so. Also, das, ich würde also auch nicht sagen.
Etwas einfach und klar sagen, da musst du dir wirklich ganz klar sein, was du auch sagen willst. Du musst dir selber sehr bewusst sein. Und das ist ja
immer... Wobei aber der Erzähler im Brenner, also im Müll, ist ja jetzt nicht, oder bei diesen Brennerkrimis, der ist ja nicht einfach und klar und geradlinig. Der schweift ja ab und kommt vom 100. ins 1000.
Nein, aber...
Also so einen würde ich nicht wollen an einer Gerichtsverhandlung erklären, um was es jetzt eigentlich geht.
Nein, aber die Einfachheit von der Sprache.
Ja. Ja, das kann man vorstellen, dass das knifflig kann sein.
Also das ist harte Arbeit.
Ja. Oder? Ja, und wahrscheinlich ist es ja bei dir so, dass auch viele Anwälte oder Staatsanwälte sich irgendwie flüchten in irgendwie eine juristische Fachsprache, die nachher keine Sau versteht. Also was ja eh in akademischen, das lernst du ja eigentlich an der Uni, lernst ja, dass du einfach, wenn du keine Ahnung hast, musst du es einfach möglichst verschwurbelt irgendwie daherquatschen. Und natürlich, also lernst du an der Uni, ich habe schon auch einen Haufen Leute an der Uni kennengelernt, die sagen, lasst das alles weg und sagen bitte einfach, was ihr wisst und was ihr herausgefunden habt.
Genau. Also die Arbeit an der Sprache, am Stil, das ist auch Arbeit am Gedanken.
Ja, genau. Und so, dort gibt es dann so verschiedene Lösungswege. Aber ich habe an der Uni das oft erlebt und auch selber angewendet, dass im Moment, wo die Ahnungslosigkeit relativ hoch ist, dass man es einfach in einen verschwurbelten Kontext hineinbringt und dann noch einigermaßen durchkommt mit dem, weil niemand ganz genau weiß, was man gesagt hat und darum auch nicht kann sagen, das stimmt überhaupt nicht.
Ja, und es tönt ja so, es tönt noch gut.
Es tönt noch ein bisschen elaboriert und...
Ich habe eine lustige Geschichte. Ich war heute an einer Gerichtsverhandlung und dann ist das Urteil eröffnet worden und dann hat das Gericht eine halbe Stunde das Urteil zuerst verkündet. Zuerst wird verlesen, was im Dispositiv steht. Das ist quasi das Ende. Also so kurz, du bist schuldig, du bist unschuldig, Freispruch schuldig. Und dann hat der Richter 25 Minuten das Urteil begründet, mündlich.
Ja.
Und am Schluss bedankt sich der Klient beim Gericht. Und dann schaue ich ihn so an und sage, also bedanken tun wir uns jetzt nicht gerade. Und dann er...
Du hast das aber so gesagt, dass das alle mitbekommen.
Ja, natürlich. Er sagt, ja, danke. Und dann sage ich, aber was, wir bedanken uns jetzt sicher nicht beim Gericht. Oder für das Urteil. Das habe ich aber nicht gesagt. Und dann sagt er, ja, ich habe gar nichts verstanden.
Und das ist und genau ist es so, auch so, dass es so kompliziert ist? Also würde ich das verstehen?
Du weißt, musst sehen, du bist dort vorne auch in einer Ausnahmesituation. Ja, wir haben 3 Stunden aufs Urteil gewartet, oben nervös, dann wird das verkündet. Also es ist eine Ausnahmesituation. Ja. Aber das zeigt schon die Diskrepanz zwischen dieser Juristensprache und diesen juristischen Problemen, die man abhandelt, ja, dass es mit einem Alltagsleben unter Umständen gar nichts zu tun hat.
Ja.
Und nur schon, dass das so kompliziert ist, ist für mich eigentlich ein Indiz, dass das Urteil falsch ist. Weil, wenn er schuldig ist, muss er das einfach und klar und deutlich auch einem Handwerker können erklären.
Ja.
Aber ja, wir werden jetzt eine schriftliche Urteilsbegründung warten.
Ja. Ganz die ist wahrscheinlich noch komplizierter, die schriftliche.
Da kann man sich auch hinter Textbausteinen verstecken. Weißt du, ja, immer gleicher Textbaustein, der das Urteil fühlt und dann musst du nie selber denken und sagen, was du wirklich denkst.
Ja.
Der Bär ist da ein bisschen laut. Das, was sehr spannend war bei dieser Urteilsberatung und Eröffnung heute, mhm, es hat ein Beweismittel im Recht, nämlich eine Videoaufnahme von einer, ja, Autofahrt.
Ja.
Und das ist natürlich ein objektives Beweismittel, wo du alle, du weißt, er ist es oder ist es nicht aufgrund von diesem Video.
Ja.
Und ich habe geltend gemacht, man darf das Video nicht verwenden, weil er rechtswidrig erlangt worden ist. Mhm. Und dann würdest du denken, was macht jetzt das Gericht mit dem? Oder sie wissen, wer es war, aber das fucking
Video. Ja, das ist ja eh absurd, eben bei denen so rechts, also wenn die Beweise mal da sind.
Ja gut, so, aber in den USA vorher... wäre es klar, in den USA wäre es klar, rechtswidrig erlangt, nicht verwertbar. Und in der Schweiz macht man so eine Abwägung. Je schwerer das Delikt, desto eher sind rechtswidrig erlangte Beweise verwertbar. Was absurd
ja,
ist.
Das Absurde ist ja gleich, also wenn es wirklich darum geht, ob schuldig oder nicht, nicht nur um das Strafmass. Und du sagst, ja, eben, du siehst jetzt in dem Fall, auf dem Video, siehst du sozusagen die Straftat. Alle im Raum wissen, er hat es gemacht. Ganz ehrlich sagt es auch niemand, er hat es nicht gemacht, sondern es ist einfach ein juristisches Ding. Das ist ja jedem klar, dass er sozusagen einen Vorteil daraus jetzt kassiert
aber,
hat.
Aus aber unser Staat macht Spielregeln.
Ja.
Und warum soll gerade der Staat, der die Spielregeln selber macht, sich nicht an die eigenen Spielregeln halten müssen? Wir zwei spielen nicht auch, wir spielen nicht Monopoly. Und du bist jetzt der Besitzer von Monopoly und kannst nach Gutdünken die Spielregeln von Monopoly ändern.
Ich bin absolut einverstanden mit dir. In dem Moment, wo man sagt, wenn ein Beweismittel nicht auf richtigem Weg erhoben worden ist, dürfte das schon gar nicht am Gericht vorgelegt werden, eigentlich. Also das ist ja wie so, aber wenn du das erst nachdem das Gericht das schon gesehen hat, dann musst du sagen, ihr müsst das wieder vergessen. Das finde ich absurd, oder?
Es gibt eine Bestimmung in der StPO, wo du das Zeug aussondern lassen kannst.
Ja.
Aber die gelebte Rechtswirklichkeit, zumindest im Kanton Zürich, ist eben so, dass man sagt, ja, wo können wir jetzt nicht so ganz sagen, ob es dann wirklich verwertbar ist oder nicht. So bleibt dann am Sachgericht das selber also nicht zu berücksichtigen.
Ja.
Die können das.
Sie können das sofort wieder vergessen. In dem Moment, wo sie es gesehen haben, nachdem sie entschieden haben, es ist rechtswidrig erhoben, vergessen sie es sofort.
Und das hast du dann oft, das hat auch gerade letztens einen Entscheid von einer Wahrsagerin, da hat die Polizei eine verdeckte Ermittlerin eingesetzt, also ein Polizist als Wahrsagerin auftreten, ja, wo dann der vermeintliche Täter zu einem Geständnis gebracht hat, aufgrund von Wahrsagerei und Auslegen.
Also was, die Polizistin ist als Wahrsagerin auftreten.
Und dann hat jetzt das Bundesgericht gesagt, das ist nicht verwertbar.
Ja.
Das geht zu weit.
Ja. Ja, das ist schon ein bisschen so verdeckte Ermittlung, oder? Also so, also nein, es ist nicht verdeckte Ermittlung, sondern es ist eigentlich jemand zu etwas bringen, sozusagen, zu einer, genau, Aussage bringen oder zu einer Tat bringen.
Der Bär ist
sehr laut.
Es ist der Schokikuss.
Das ist der Schokikuss, das ist ganz allein, wo du am Bär mitgebracht hast. Das ist deine Schuld.
Das ist eh das Schönste. Darum habe ich ja genau gewusst, weißt, ich habe jetzt schon letztes Mal einen Schokikuss mitgebracht und dann das ganze Gesicht voll. Am 2-jährigen Bär.
So geht das mit Bären. Ja.
Nein, aber ja. Oder, also, entweder hat man Spielregeln und dann hält man sich dran. Oder sonst sagen wir, der Staat darf alles und jede Grenze
sprengen. Ja, absolut. Und nein, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde das auch richtig, dass das heute so ausgegangen ist.
Aber eben bei dem Wahrsager...
offensichtlich hat können vergessen in dem Moment.
Genau. Und jetzt, dann ist oft das, der gleiche Mechanismus, dass... ich bin nicht mehr so sicher, dass man den Bär nicht hört. Nein, aber dann ist immer der gleiche Mechanismus. Dann sagt das Gericht, stellt fest, okay, wir dürfen jetzt den Beweis nicht verwerten. Aber ohne den Videobeweis würde es langen. Ohne die Wahrsagerin würde es langen.
Ja.
Oder, aber weil man es natürlich weiss, tut man es dann auf das anrüsten. Und das Bund, das hat, ist in dem Fall so gewesen, glaube ich, beim Obergericht. Und jetzt hat das Bundesgericht bei dieser Wahrsagergeschichte gesagt, nein. Also da sind wir jetzt deutlich zu weit gegangen.
Ja.
Die Aussage von dieser beschuldigten Person unter ihrem Einfluss von dieser Wahrsagerei war einfach nicht mehr frei gewesen.
Ja.
Also auf jeden Fall, heute hat das Gericht auch vergessen, dass es die Videoaufnahmen gibt. Und haben dann voll freigesprochen.
Ja, cool. Also, dann haben die haben das so wirklich können in dem Fall.
Mhm.
Also, so bewusst vergessen. Das muss man irgendwie lernen in der Ausbildung zur Richterin oder zum Richter.
Ja, aber ich finde es völlig richtig. Also, sonst gibt es keine Grenzen mehr.
Ja, klar. Nein, eben, sonst hast du ja alle Möglichkeiten, um irgendwelche Beweismittel herzukommen.
Dann brauchst du kein Spiel.
Du kannst auch immer sagen, ja, das hat uns irgendjemand zugespielt. Du musst gar nicht wissen. Also musst es wie nicht. Du kannst es ja dann selber erheben und sagen, ja, haben wir halt bekommen, hat uns einer zugeschickt. So, das geht ja auch nicht, oder? Also, die Beweismittel müssen ja sozusagen von der Ermittlungsbehörde erhoben werden. Wenn ich das als absolute Laie an dieser Stelle. Ich bin schon nicht mehr so Laie. Ich kenne mich jetzt schon relativ gut aus. Könnte ich mal bei dir anfangen zu arbeiten? Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit.
Ich frage mich jetzt, ob ich muss ausholen und das richtig stellen.
Nein, es ist gut. All für alle Juristinnen und Juristen, die das gehört. Ich habe keine Ahnung. Und der Duri weiss, wie es richtig ist.
Beim Wolf Haas hat es ja dann Thematik an sich. Wie weit bist du mitlesen? Ich möchte jetzt nicht spoilern.
Ja, so etwa in der Hälfte.
Erst?
Ja.
hast du denn die hauptdiätische Fragestellung? Bist du zu der schon
vordrungen? Nein, ich glaube es nicht. Aber das ist auch ganz schwierig, wenn du das Buch schon gelesen hast. Mir hat jemand letzte bei einem Computerspiel, das ist ein längerer Ausflug, jedenfalls ein Computerspiel, wo ich weiß auch nicht, 40 Stunden spielst oder so, hat gesagt, irgendwann gibt es einen grossen Twist in der Story. Bist du dort schon gewesen? Dann habe ich gedacht, es hat schon x Twists in der Story. Und dann bist du die ganze Zeit so auf der Suche nach einem grossen Twist und dann weisst du nicht, ist es das darum, wenn du jetzt sagst, die ethische Frage ist sie schon gestellt worden. Von mir aus gesehen sind schon x ethische Fragen gestellt worden, aber ich weiss nicht, ob es jetzt die Hauptfrage schon ist. Weil das kannst du erst sagen, wenn alles... aber kannst du mir sie auch verraten, die ethische Frage? Oder ist sie so überraschend?
Es geht um Organentnahme.
Ja, also es geht ja relativ früh schon um Organ, eigentlich noch auf der zweiten Seite. Und um Organhandel.
Genau.
Ja. Und das passt ja sehr im Moment.
Es passt sehr. Und es wird auch diskutiert vor dem Hintergrund, dass die Rechtslage in Österreich und Deutschland völlig verschieden sind.
Ja.
Also wir stimmen ja jetzt auch, was ist nächstes oder übernächstes Wochenende, über die Frage ab, ob man quasi bewusst muss zustimmen, dass man den gar nicht nehmen darf, oder dass es umgekehrt ist, du musst widersprechen, dass man nicht darf.
Ja, genau.
Und das ist also eben dann lustig.
Im Moment, wo man bewusst zustimmen, dass man Organ entnehmen darf, in einem Todesfall. Und nachher soll das andere, also wenn das angenommen wird, soll das
Widerspruchslösung
sein.
Genau. Genau. Und in Österreich ist eben die Widerspruchslösung und in Deutschland ist die Zustimmungslösung. Und der Wolf Haas wirft dann die Frage auf, darf man in Österreich einem deutschen Schifffahrer das Organ entnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat?
Ja,
oder ist es umgekehrt?
Ja.
Also zählt mehr der Mensch oder zählt mehr die Staatsbürgerschaft? Also stellt es mehr den Ort, wo er jetzt ablebt, oder wo er herkommt?
Wo er herkommt.
Ja. Das muss man uns überlegen, wenn wir nächstes Mal in die Ferien gehen. Wie ist das?
Ja, also grundsätzlich gelten ja die Gesetze von das, oder? Das weisst ja du, die gelten ja dort, wo du bist. Also wenn du in Deutschland bist und stirbst, oder in Österreich bist und stirbst, dann gilt die Gesetzeslage von dort, würde ich jetzt sagen. Weil wenn du dort sonst etwas machst, gelten auch die Gesetze von dort. Oder ist jetzt das juristisch ein...
Ist das so? Wenn ich jetzt stirbe in Österreich, dann wird ja meine Leiche überführt in die Schweiz.
Ja, dann. Aber ja, dann. Also wenn es dir nicht vorher schon die Organe
hat. Ah, du meinst, ich würde mich ohne Organe zurücküberführen?
Ja, die können dich wieder zusammennehmen und in einen Sarg tun. Das sieht man ja nicht. Wenn du so ein Hemdchen, wie du jetzt gerade an hast, nachdem du vom Gericht kommst, im schönen Hemd und so einer Krawatte... dort im Sarg liegt, sieht man ja nicht, ob da noch alles drin ist, was mal drin war. Oder ob das jetzt sich von anderem ist.
Zitier schnell Wolf Haas. Darf man in Österreich dem deutschen Schifffahrer die Organe herausnehmen, obwohl er keine Zustimmung unterschrieben hat? Oder ist es umgekehrt? Zählt der Mensch mehr als das Land? Dann darf man in Deutschland dem Österreicher die Organe herausnehmen, obwohl man beim Deutschen nicht durfte? Dürfte? Verstehst? Da haben wir wieder das Direkte, ja. Verstehst, oder? Ja. Du Leser. Natürlich nur, wenn er hirntot ist. Über den Hirntod ist natürlich schon viel diskutiert worden. Ja, was glaubst du? Wie tot ist der Hirntote im Vergleich zu einem richtigen Toten?
Ich bin froh, habe ich schon meine Abstimmungszettel ausgefüllt und abgeschickt.
Ah, jetzt tun wir das Abstimmungsgeheimnis ritzen.
Wieso?
Was hast
ich sage ja nicht, was ich gestimmt habe.
Nein, ich tue es jetzt.
Ich sage einfach, ich bin froh, habe ich es schon gemacht. Nein.
Also für mich ist ich habe es auch schon gemacht und für mich war es kein Problem gewesen dort. Ich habe genau gewusst, wie ich es dort wollte.
Ich auch. Ich habe vielleicht so viel dazu sagen. Ich habe auch jetzt schon einen Organspendeausweis in meinem Portemonnaie. Ich weiss nicht, was dort drauf angekreuzt ist. Da kann ich auch widersprechen.
Aha, ja, klar.
Ja, aber ich
das müssen wir jetzt, wenn man nicht mehr will. Ja,
also für mich ausschlaggebend, und das finde ich schon ein interessanter Punkt, ist, wenn es um Organspende geht und man konkret um einen Fall herum ist, also tatsächlich hatte ich einen Cousin, der das betroffen hat. Dann sind alle Menschen rundherum haben überhaupt keine Zweifel an der Organspende. Also Leute versuchen, sich selber zu testen, schauen mit Blutgruppe, ob sie als Spender in Frage werden mobilisiert und so. Niemand hat dann Zweifel an Organspenden, und zwar jetzt im Tod oder noch lebendig oder was auch immer.
Das heisst ja auch, wenn du über die Kriminellen redest, dann ist es so abstrakt, dann ist man gegen die bösen Kriminellen. Aber wenn du den einzelnen Menschen und den Fall hast, natürlich gibt es schwerste Kriminalität, die man nicht versteht und einfach ein paar ganz böse Menschen gibt es. Aber so im Großen, irgendwie verstehst du es dann noch ein Stück weit und dann ist es immer nicht ganz so schlimm wie im Abstrakten.
Ja.
Das ist genau der gleiche Mechanismus.
Ja, ich habe schon das Gefühl. Und es ist so, es ist dann wirklich auch darum gegangen, dass er hat dann mega Werbung gemacht, aktiv auch, nachdem er sozusagen sein Leben zurückbekommen hat. Werbung gemacht, dass Leute tatsächlich eben so Organspendeausweis ausfüllen. Ich glaube, eine Niere.
Ja.
Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, ja, das ist einfach, für mich ist es wie so klar, es ist ja mega Diskussion, ob das überhaupt etwas bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass es wie hilft, das ein bisschen auf die andere Seite zu bringen, dass man mal davon ausgeht, dass das grundsätzlich möglich ist. Und es ist ja so abgesichert, dass es auch noch, dass sowieso noch Angehörige mit einbezogen werden und so. Also es ist wie so,
ja. Ich weiss nicht, was du jetzt rumdrückst.
Ich weiss nicht, was ich rumdrücke. Ich wollte damit einfach sagen, für mich macht das Sinn, zu einer, ich muss immer überlegen, wie es heisst, zu einer Widerspruchslösung zu gehen.
Im Buch von Kahnemann, «Schnelles Denken, langsames Denken», zeigt er gerade die Mechanismen auf, die du jetzt schilderst. Und eben, dass du als Staat deine Bürger relativ gut könnt steuern könntest. Und er bringt, glaube ich, genau das Beispiel mit dem Organ, mit der Widerspruchs- oder Zustimmungslösung.
Ja.
Jetzt ist die Frage, ist das ethisch generell, losgelöst von der Organspendeaktion, wie sehr darf der Staat quasi so ein bisschen subversiv, suggestiv die Staatsbürger vermeintlich richtige Sachen anschieben und wie sehr müssen das eigentlich quasi möglichst neutral und offen lassen. Das ist schon eine spannende ethische Frage.
Ja, das ist, würde ich auch sagen, ist nicht falsch. Also,
und was
ethische Fragen sind ja nie vollständig.
Nein, eben, was gut und schlecht ist, ist natürlich je nach Optik.
Ja, genau. Aber das, also jetzt ist ein interessanter Punkt, eben auch zurück auf den Wolf Haas, was viel darum geht, was sind eigentlich die Organe und Organhandel und Wert von so Körperteilen. Und das ist schon krass. Also, das ist ein straubes Thema, wo er da angeht, auf eigentlich eine sehr, eben sehr eine lustige, humoristische und so leichte Art und Weise, auf eine Art, oder?
Ja. Also leicht ist ja das nicht und lustig ist es auch nicht.
Ja, ich meine, also als sagen, Format, also ich lache extrem viel, wenn ich das Buch lese.
Nein, logisch. Es also ist so, im Kleinen und im Einzelnen. Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Das Format ist eigentlich etwas sehr Leichtes, einfach zu lesen.
Aber es ist eben ein trojanisches Pferd. Also es ist, oder der Brenner-Roman ist zwar ein Krimi, aber der Krimi ist eigentlich ein Vorwand, wenn man es im Nachhinein liest oder sieht, um ein gesellschaftliches heikles Thema anzusprechen.
Ja.
Und auch wenn es humorvoll daherkommt, es hat immer noch dazwischen, oder?
Ja. Ja, vielleicht müsste man einfach so Abstimmungsbüchli gestalten, dass jeder denkt, geil, das neue Abstimmungsbüchli ist da, ich muss es gerade reinfräsen, es ist sicher wieder verdammt lustig.
Gut, aber der Hase lässt ja die Antwort offen. Also am Schluss
ja, das Abstimmungsbüchli sollte ja die Antwort
offen haben. Eben, du hast einen Leichenfund.
Ja.
Also das kann er jetzt schon sagen, man wird den Fall lösen.
Man wird den Fall lösen, gut.
Genau, aber die anderen Fragestellungen, die bleiben natürlich offen.
Ja.
Jetzt ist der Bär ganz traurig.
Ja, das geht.
Will einfach nicht ins Bett.
Der Bär will nicht ins Bett, der Bär hat einen Schokokuss gegessen. Darum will er nicht schlafen, darum kann er nicht schlafen, offensichtlich.
Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe es mit Vergnügen gelesen, im Gegensatz zu dir.
Ich bin noch sehr mit Vergnügen dran.
Ach, du liest drum langsam.
Nein, weißt du, so, da habe ich es nicht schon gesagt. Simone und ich lesen das uns ja gegenseitig
ja,
vor.
Das schon.
Das heisst, wir müssen beide in der Stimmung sein, um noch ein bisschen Brenner. Das gibt es auch nicht jeden Tag, noch ein bisschen Brenner konsumieren. Wir müssen beide mal genug wach sein, dass das können gegenseitig vorlesen. Und das gibt es auch nicht jeden Tag. Und darum sind wir einfach ein bisschen langsamer.
Ich hätte die Geduld nicht.
Ja, das ist ja nur bei diesem Buch so. Es ist ja nicht so, dass wir uns alle Bücher so vorlesen. So Fachbücher wäre sehr interessant. So Themen, die nur der andere interessieren.
Du, Frank.
Ja.
Ich weiss jetzt nicht, warum wir hier abgebogen sind. Aber eigentlich interessiert ja heute etwas ganz anderes.
Was interessiert heute?
Du bist ja seit etwa 26 Tagen ohne Arbeit.
Seit etwa 26 Tagen. Ist sehr, so spezifisch ist es für mich nicht. Nicht ohne Arbeit.
Nein.
Ich kann an der Stelle sagen. Sondern ohne Lohn vor allem. Ja, genau. Ja, ich habe meine Stelle verlassen und bin ausgetreten aus einer Firma, die ich vor 17 Jahren selber co-gegründet habe. Ja, das ist super. Es ist so ein Modus vom Anfang ist es ein bisschen wie Ferien. Ja, jetzt entwickelt sich so langsam ein bisschen ein anderer Alltag. Und ich werde ja jetzt ganz bewusst, habe ich jetzt nicht gerade anschliessend die neue Stelle gesucht, sozusagen. Sondern auch die Luft lassen, um wie die Dynamik so ein bisschen zu brechen. Und das funktioniert schon mega gut. Also ja, eben, es sind jetzt auch schon drei Wochen oder so, oder bald vier Wochen. Und
gut, das, jetzt gilt es ja noch wie Ferien.
Es gilt noch wie Ferien? Nach was? Wieso meinst
du? Also ich habe es einfach gesehen bei der Pensionierung von einer Person, die mir sehr nahe steht. Am Anfang unglaublich froh, dass jetzt das fertig ist, neuer Lebensabschnitt. Dann würde ich sagen, drei Monate unglaublich genossen. und dann in ein tiefes Loch geht, weil man dann einmal merkt, ja, ich habe keine Bedeutung mehr oder den Eindruck von einem, dass einem die Bedeutung abhanden kommt, durch das auch viel vom Sozialleben verloren geht, weil du halt nicht mehr einfach automatisch die Leute siehst am Morgen. Also du gehst dann schon zwischen gewissen Gästen.
Können wir schnell ein Timeout einlegen und schnell den Bär ins Bett tun, schnell gute Nacht sagen.
Ja, klar.
Aber ich bin, ja, es nimmt mich Wunder, ja.
2 Stunden später, Bär schläft immer noch nicht.
Frage von, also jetzt ist natürlich eine interessante Frage. Also ich bin ja nicht in Pension gegangen. Ich gehe ja davon aus, dass ich wieder in einen ähnlichen, also Kontext im Sinn von irgendeiner mehr oder weniger geregelten Arbeitsumgebung, Team, ja, Arbeitskolleginnen
und Kollegen. Ich kann dir ja nur sagen, dass 4 Wochen, das ist wie noch zu wenig lang, um wirklich können.
Ja, ja.
Aber ich finde es super.
Zum den Schock erleben. Ja, nein, es ist richtig geil. Aber ich habe schon lange nicht mehr 4 Wochen Ferien gehabt.
Ich an deiner Stelle wirklich warten, bis wieder das Reissen kommt. Bis du einfach wirklich das Gefühl hast, hey, ich muss wieder.
Ja, eh. Und das habe ich schon das letzte Mal erlebt, wo ich sozusagen ausgetreten bin aus einer Firma, wo ich auch so gemerkt habe, in dem Moment, wo du rausgehst, wo du wirklich aufhörst und in diesen Wochen drauf, lässt eigentlich die Motivation immer noch mehr nach. Also damals und auch jetzt habe ich das Gefühl gehabt, kurz bevor ich gegangen bin, hatte ich 1000 Ideen gehabt, was ich dann alles was ich dann beruflich nachher machen könnte. Und in dem Moment, wo dann so der Relief kommt, sozusagen, merkst du, dass all die Ideen sind gar nicht so wichtig, wie du das Gefühl hast, Segens, wo du noch drin gesteckt bist. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen so, dass ich merke, es gibt viele coole Sachen, die mich interessieren. Ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, wo er so gesagt hat, wo mir gratuliert hat und gesagt, das ist doch super und so. Und er hat gesagt, also, und geil, ich sage das jetzt einfach gerade, also unter geil machen wir gar nichts mehr. Und ich habe es schön gefunden, dass er einfach, ja, so, dass, wo er auch sagt, hey, und jetzt nimm dir einfach Zeit, mach einfach, das kommt schon. Also, und das merke ich und das verunsichert natürlich in dem Moment, wo ganz konkrete Sachen kommen, wo das Potenzial hätte, richtig geil zu sein. Das habe ich jetzt einen konkreten Fall gehabt, wo ich aber sofort hätte entscheiden müssen. Und dort habe ich gesagt, einfach nur wegen dem Fakt, nicht wegen dem Inhalt. Der Inhalt, ich kann es natürlich nicht sagen, das weiß ich ja nie vorher so richtig. Aber es war spannend gewesen und es hat Element, wo ich wirklich nochmal habe, darüber nachdenken und dachte, fuck, soll ich das machen oder nicht? Mega Chancen auch, die Leute, die sich ins Zeug gelegt hätten, dass ich das überhaupt nicht machen konnte. Aber einfach der Fakt, dass ich jetzt entscheiden müsste, hat mich dazu gebracht, zu sagen,
Früher.
Und das ist vielleicht.
Aber also, ja, man muss es eben schon sehen, du bist ja in einer absolut Luxus-Situation, absolut privilegiert.
Ja, aber ich sage dir, dass in unserem Alter, also wenn du jetzt berufstätig bist.
Es freut mich jetzt, dass du uns auf die gleiche Stufe stellst.
Ja, wir sind ja immer um die 40, oder gemäß dem Titel von unserem Podcast. Nein, aber ich sag nur, wenn
ich
du...
Ich sehe einfach noch unglaublich frisch.
das auch. Ja, einfach, wenn es dir beruflich einigermaßen gegangen ist bis jetzt, hättet und in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, oder? Es gibt ja auch nicht immer, also, ich sehe schon, also, es ist aber auch eine gute Zeit, wo ganz viele Leute könnten auch etwas Grosses verändern in ihrem Berufsleben und vielleicht dann damit sogar einen Schritt in ihrer Entwicklung vorwärts machen, wo Angst haben davor. Und ich gebe dir gleichzeitig recht, es gibt auch ganz viele Leute, die das nicht können. Also so, ich bin mir dessen absolut bewusst. Aber ich glaube, es stimmt beides, oder? So, also, es sind auch viele Leute, die riesige Möglichkeiten zur Entwicklung hätten, die einfach die Angst haben davor, dass allenfalls ihr Traum noch in Erfüllung könnte gehen.
Und also ja, nein, völlig. Also der Arbeitsmarkt wird viel hergeben.
Brutal.
Gleichzeitig Covid, Krieg. Also es ist völlig verständlich, dass man sich dann an dem festhält, was man hat.
Ja. Ja, ja. Und schon vorher haben ja ganz viele Leute sich, also ohne grosse Krisen, haben schon ganz viele Leute einfach an dem festgehalten, was sie haben. Und ich finde immer das Beispiel von denen, die gesagt haben, ich weiss nicht mehr, wer das gesagt hat, die gesagt hat, es gibt immer Menschen, die lieber wissen, was ihr Elend ist, als potenziell das Glück finden. Also lieber sicher sind, dass es ihnen schlecht geht, als eine Möglichkeit zu haben, dass es könnte besser werden. Und ja, das...
Gut, das ist eine Typenfrage.
Mega.
Absolut. Also der Schritt ins Ungewisse. Sehe ich das als Chance oder sehe ich das als Gefahr?
Es ist eine Typenfrage und es ist eine Erfahrungsfrage. Ich habe das schon 3-4 Mal gemacht und es ist immer gut gekommen. Also habe ich natürlich auch viel weniger Angst davor. Das ist wie wenn du auf einen Baum kletterst. Wenn du 10 Mal nicht runtergefallen bist, dann denkst du ja voll easy, ich könnte hochklettern.
Wie kommst du jetzt auf diese Assoziation?
Ja, ich schaue da zum Fenster raus und sehe Bäume.
Nein, du hast da eine illegale Baute aufgestellt.
Das müssen wir rausschneiden.
Nein, hast das, das haben wir als Kind doch auch immer gemacht, so Baumhütten.
Und ja,
die Eltern voller Panik, dass man da oben runterkommt. Aber der knapp über 40-jährige Frank.
Ja, es ist voll ein Midlife-Crisis-Projekt. Es ist einfach viel günstiger als ein Harley-Davidson. Und ich kann immer sagen, es ist für meine Tochter. Und es ist natürlich voll für mich. Also ja, in einem Baum in sein, das ist einfach das Beste. Also, sowieso, Bäume, Wald, das ist grossartig. Oh, ich habe noch eine Frage an dich, weil es kommt mir, der Zusammenhang ist jetzt ein bisschen wild gewählt, aber es hat schon auch mit Bäumen zu tun, im weitesten Sinn. Hypnose. Du hast doch mal etwas gemacht mit Hypnose,
oder? Ja, ich habe ja angeboten, dich zu hypnotisieren.
Du hast mich wollen hypnotisieren?
Ja, und du hast entrüstet abgelehnt. Ich habe erst eine Session an Hypnose und das sei dir also zu unsicher.
Ja, also ich habe jetzt... ich bin jetzt
auch in der Hypnose-Session gesehen. Ah, aber und ist gut. Wieso hast du es gemacht?
Ja, aus Zufall bin ich trainiert geraten.
Ja, das passiert einem.
Ja, das, mir passieren so Sachen, tatsächlich. Ja, ja.
Und
ja.
Wie war es? Gewesen?
Grossartig, es war mega spannend. Also es war wirklich, es war ein Nachmittag mit etwa 8 Leuten und ihm.
Ah,
und er hat
so viele Leute?
Er hat sehr viele Insights geliefert. Ja, es kommt darauf an, was du willst. Er hat uns eigentlich wie eine Einführung geben und ein bisschen zeigen, was Hypnose alles kann sein und wie so die Mechanismen sind in der Hypnose. Und nicht mehr. Also, es ist mehr um das gegangen. Und ich habe es mega spannend gefunden, so einen Einblick zu finden und so ein bisschen Einordnung, weil so, es ist ja verwandt mit ganzen Haufen anderen Techniken. Und durch das war es spannend. Was hast denn du? Was hast
ich habe es noch völlig im Ohr, wie du dich über mich lustig gemacht hast.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich nie über Hypnose lustig gemacht. Ich habe einfach keine Ahnung gehabt.
Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist da deine Assoziationskette von Bäumen zu Hypnose?
Also ich kann das sagen, ich kann das
kurz zusammenfassen. Also ich kann es ahnen, das ist wahrscheinlich dein...
Nein, ich bin noch zufälligerweise, und jetzt kommt eben der Zufall, das hat dann schon auch ein bisschen einen Grund, eben an einem anderen so einen Anlass gewesen, und dort ist es um Waldbaden gegangen.
Du Frank, ich finde es ja wunderschön, dass du so Zeit hast für so Sachen. Aber muss
das war
mir...
ja vor ein paar Monaten, als ich noch voll geschafft habe.
Ich muss mir nicht Sorgen machen.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann nicht jetzt Waldbaden. Ich habe beides
ich kann nicht noch gegen während meiner Arbeitszeit. Mehr häufig, dass du offensichtlich etwas suchst.
Ja, da kommt jetzt... Nein, ich suche eben nichts. Da kommt jetzt eben der Grund. Ein Freund von mir oder zwei Freunde von mir, und die haben eine Firma, eine Beratungsfirma, die heisst Who is Frank?
Das weiss ich.
Genau.
Ich habe gemeint, das sei dein. Du hast einfach eine Firma.
Ja, das wäre schon gut. Es ist auch immer leicht verwirrend, weil ich dann, wenn ich mit denen irgendwie auftauche und ich der Frank bin, denken alle, aha, das ist jetzt der Frank. Und Who is Frank hat so ein Netzwerk von Leuten, die sie gerne mit ihnen zusammenarbeiten, und ich gehöre dort dazu. Das heisst Friends of Frank. Und sie machen viermal im Jahr einen Anlass, wo man etwas erfährt, wo man sonst im Arbeitsalltag für all die Leute, die dort dabei sind, eben nicht so in Kontakt kommt. Einmal sind wir Waldbaden und einmal haben wir uns mit Hypnose auseinandergesetzt. Jetzt vom Baum und der Baumhütte übers Wald und Waldbaden und Who is Frank, bin ich zur Hypnose gekommen. Und Waldbaden kann man das auch machen. Das war schön. Mhm. Jetzt fragen sich ganz viele Menschen, was ist Waldbaden? Tun Sie einfach mal googeln.
Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen.
Ja, im Grunde genommen ist es einfach im Wald Zeit verbringen.
Ja, ich finde das. Ich jogge immer am Morgen durch den Wald. Die Ruhe, dann das Plätschern vom Waldbach. Nein, ja. Ich finde das. Und dann die Vögel, weißt du, morgen früh, wenn es dann so tagt und die Vögel verwachen. Ja.
Also, genau, so bin ich auf Hypnose gekommen.
Gut, jetzt ist der Bär ist jetzt geschlafen.
Der Bär ist geschlafen.
Der Duri muss auch bald schlafen.
Ja, der muss ja morgen wieder sehen. Verstehst du immer noch am Morgen um 5 Uhr auf?
Das
du sagst sich. Das immer so ein bisschen. Und dann, ich habe immer das Gefühl, deine Regeln sind viel strenger, als sie du dann lebst.
Ich kann es beweisen. Weil ich habe jetzt so einen Schlafring.
Das ist ein Schlafring?
Ein Ring mit Sensoren drin.
Oh, schau jetzt.
Wo ich dir jede Nacht sagen kann, wenn ich ins Bett gehe, wie viele Stunden ich schlafe und welche Schlafphase ich wie lange habe.
Ja, das mit diesen Schlafphasen, das interessiert mich nicht so.
Ich wollte nur sagen, ich kann beweisen, wenn ich am Morgen aufstehe, und ich kann beweisen, wenn ich ins Bett gehe.
Ja, du tust einfach im Schlaf in deine Hand schütteln und dann meint der Ring, du sägst schon auf. Du träumst vom Joggen.
Und da habe ich jetzt.
Das könntest du mit Hypnose sicher herstellen, dass du am Morgen im Schlaf deine Hand schüttelst. Vielleicht reicht das mit so einer Suggestion.
Ich glaube, du hast das Konzept von Hypnose noch nicht ganz verstanden.
Ja, ich hätte einfach sehr lustige Ziele, die man suggerieren könnte. Oh. Nein. Also gut, aber du schlafst genug und gut.
Das danke, ist die Hauptsache. Danke der Nachfrage. Im Griechischen hast du, im Altgriechischen hast du so einen Ausspruch, wo du sagst nicht gute Nacht oder schlaf gut, sondern du wünschst dir ein gutes Verwachen. Das ist so treffend. Ich musste dann sagen, das ist es genau. Ich schlafe genug, ich schlafe viel, aber ich tue nicht gut verwachen.
Ah, okay.
Jetzt habe ich endlich mein Problem erlegt.
Und wie verwachst du jetzt gut? Hast du schon herausgefunden, wie du löst, das Problem? Oder hast du erst das Problem erkannt?
Das war jetzt nicht ganz ernst, was ich erzählt habe. Nein, aber ich wünsche jetzt den Leuten auch ein gutes Verwachen.
Ein gutes? Wirklich?
Ist doch auch wichtig, in welcher Schlafphase du wie verwachst.
Ja.
Ich finde es eben so schön, du, wenn
du morgen aufstehst. Ja, ich verwache einfach, wenn ich fertig bin mit Schlafen. Sorry. Dass ich das jetzt so deutlich an dieser Stelle noch mal sagen.
Also Frank, ich muss jetzt gehen, ich muss ins Bett. Ich möchte noch vielleicht noch anführen, seit ich da den Ring habe, der meinen Schlaf misst, ja. Meine Mutter regt sich so auf. Sie regt sich so
über
auf.
Über den Ring, der deinen Schlaf misst?
Ja, über mein Thema Schlaf, dass ich ein tausendseitiges Buch über das lese und jetzt hier misse und schaue und schlafe. Also
zum Glück hast du mich nicht genötigt, darüber zu reden. Ich hätte mich wahrscheinlich noch viel mehr aufgeregt als deine Mutter.
Wieso denn?
Und weil ich weiss, dass deine Mutter vielleicht sogar den Podcast hört, muss ich ihr jetzt sagen, du hast recht. Mit jedem Wort, also, dass du dich das immer aufregst.
Du kennst ja meine Mami.
Ich kenne sie, also kenne. Ich habe sie einmal angetroffen.
Ja, an meiner Impro. Ja. Nein, das schneide ich alles aus.
Nein,
nein. Das will ich nicht hören, dass sie sich noch bestätigt fühlt. Dann wird es gar nicht mehr los.
Ah, ja. Gut, also du schaust auf die Uhr, du weißt, du musst ins Bett.
Was sagt Sandmännli zum Schluss?
Sandmännli sagt... Da, der Schluss. Da. Wirklich?
Hast du es anders in Erinnerung?
Ja.